15. bis 18. Juli 2022. Begräbniswochenende. Jetzt ist es also soweit. Es geht zur Beerdigung nach Berlin. Ich fühle mich seltsam. Ich freue mich total auf die Trauerfeier, obwohl das natürlich ein super trauriger Anlass ist. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich komme schon Tage vorher mit meinem Vater an und bin erstmal geschockt, Siljas Bett zu sehen. Ich sitze und weine und bin froh, Herbert neben mir zu spüren. Er sagt, das Weinen fiele ihm schwerer als mir, aber ich solle den Schmerz ruhig zulassen. Und das mache ich. Es ist erleichternd, mich nicht zusammenzureißen. Im Lauf der nächsten Tage finden wir einen guten gemeinsamen Rhythmus und gehen Siljas Akten durch und bereiten die Wohnung vor. Dazwischen gibt es noch eine unschöne Überraschung. Juis hat Corona. Erstmal bedeutet das, dass er uns nicht bei den Vorbereitungen helfen kann, was kein Problem ist. Und dass er wieder alle Vernunft täglich hofft, wieder negativ zu sein. Natürlich klappt das nicht innerhalb von 2 Tagen und Stück für Stück nehmen wir Abschied vom ursprünglichen Plan. Hughes wird versuchen, zur Beerdigung im Friedwald dabei zu sein, aber nicht beim Treffen danach in Siljas Wohnung. Und ich schreibe allen Eingeladenen, damit sie sich fernhalten können, wenn sie Sorge haben, sich anzustecken. Im Grunde wird alles gut gehen, aber es tut mir sehr leid für Hughes und ich sehe immer wieder Kleinigkeiten, die ich umplanen muss, und bin ganz schön beschäftigt damit. Außerdem ist es eine so bizarre Wiederholung des letzten Jahres. Selbst ohne Silja muss ich in letzter Minute aus gesundheitlichen Gründen alles umorganisieren. Am Abend vor der Beerdigung lade ich diejenigen ein, die ich für mich Siljas Pflegefamilie nenne. Ihre älteste Freundin Tina und ihr neuester Freund Ben, die beide bis zum Schluss Pflegeschichten übernommen haben. Meine Eltern und Viktor, der mich unglaublich unterstützt hat in allem. Jörn, der sich die ganze Woche freigenommen hat, um in Berlin zu sein, kommt auch noch dazu. Genauso wie Tinas Partner. Wir sind gemeinsam, leider natürlich ohne Luis, in einer Pizzeria und es tut gut, alle hier zu haben. Außerdem werden Christel und Michael bei Ben schlafen und es ist super, dass sie sich jetzt schon mal kennenlernen. Der Match stellt sich als großartig heraus. Ben hat 2 unglaublich liebe Hunde und Christel ist hin und weg. Es ist klar, dass sie eine gute Zeit miteinander haben werden. Herbert und Christiane verlassen das Treffen etwas eher, um die Urne bei Luis abzuholen. Sicherheitshalber, falls es ihm morgen nicht gut genug geht, um zur Beerdigung zu kommen. Sie berichten, die U-Bahnfahrt durch Berlin mit Urne in einer IKEA-Tüte fühle sich seltsam an, was ich gut verstehen kann. Die Beerdigung ist ein bisschen wie der Tag der Freitodbegleitung, nur viel weniger intensiv. Wir wissen alle, dass morgen etwas Gravierendes passiert, was wir uns so noch nicht vorstellen können, was viele Gefühle mitbringt und was wir uns nicht ausgesucht haben. Ich gehe sehr erschöpft schlafen, auch weil ich für alle die erste Ansprechperson bin und mich für vieles verantwortlich fühle. Finden alle ihre Bahn? Haben wir einen klaren Plan für morgen? Wer fährt mit wem? Gibt es noch was vorzubereiten? Ich bin froh, mit Viktor allein in der Wohnung zu sein und mich ein paar Stunden um nichts kümmern zu müssen. Der Tag der Beerdigung selbst beginnt tatsächlich stressig. Wir frühstücken ein bisschen zwischen Tür und Angel. Christiane besorgt noch Blütenblätter für die Trauerfeier. Ich koordiniere Last-Minute-Dinge am Telefon. Eigentlich möchte ich mich schon den ganzen Morgen kurz ruhig hinsetzen und die letzten Texte übersetzen und die Musik zusammenstellen. Den Ablauf der Feier habe ich morgens festgelegt. Das wollte ich natürlich ursprünglich gemeinsam mit Juis tun, aber jetzt treffe ich eben alle Entscheidungen so, wie ich denke. Ich mache das nicht gern, aber es ist das Einfachste und irgendwie ergibt sich auch ein schöner Plan. Ein Freund, der den Ablauf für alle ausdruckt und mitbringt, findet sich auch. Ich habe einerseits viel zu tun, andererseits aber auch ganz viel Hilfe. Trotzdem ist es alles mehr, als ich gern hätte. Auch das ist ein Déjà-vu. Jedenfalls mache ich meine letzten Arbeiten dann im Auto. Wir holen noch eine Freundin ab und treffen am Friedwald ein, wo das nächste Stück Chaos wartet. Herbert und Christiane, denen es so wichtig war, dass die Urne pünktlich ankommt, haben sich verfahren und kommen später. Es sammeln sich inzwischen schon Gäste am Friedwald, was gefühlsmäßig ein bisschen Druck macht, auch wenn die Beerdigung natürlich nicht wegläuft. Die Försterin sagt, sie müsse sich erkundigen, ob Juis überhaupt teilnehmen darf. So logisch das ist, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Und in diesem Moment haut es mich fast um. Ich habe die ganze Zeit so viele Details jongliert, dass Juis Erkrankung für mich kein großes Thema mehr war. Aber ich hätte natürlich wissen können, dass die Försterin sich an Corona-Regeln halten muss. Ich habe kurz Panik, dass ich durch meine Unachtsamkeit Juis von der Beerdigung seiner Partnerin ausgeschlossen habe. Zum Glück rettet Christiane, die inzwischen angekommen ist, die Situation, indem sie sich in Ruhe mit der Försterin unterhält. Sie finden eine Lösung, durch die Juis wenigstens von Ferne dabei sein kann. Unter Tränen entschuldige ich mich bei ihm und er nimmt die Dinge einfach so, wie sie sind. Wahrscheinlich hilft das Fieber dabei auch. Ich bin sozusagen zwischenerleichtert und traurig, dass ich nicht mit Juis zusammen die Beerdigung machen kann. Und voller Gedanken an Details, die jetzt passieren müssen. Tina hat gestern schon angeboten, gegebenenfalls für Juis einzuspringen. Und ich sage ihr jetzt Bescheid, dass das tatsächlich nötig ist. Sie übernimmt die englische Übersetzung von Siljas Texten mit einer Selbstverständlichkeit, die mich total erleichtert. Gemeinsam mit meinen Eltern gehe ich zum Andachtsplatz. Alle anderen folgen uns. Als wir angekommen sind, freue ich mich, alle dort zu sehen. Ich kenne die meisten Anwesenden und finde es schön, dass so viele Menschen Anteil nehmen und Silja gern hatten. Nach einer kurzen organisatorischen Ansage sprechen meine beiden Eltern und ich bin sehr stolz darauf, wie schön, berührend und persönlich das ist. Christel erzählt vom Anfang von Siljas Leben, der lange erhofften Schwangerschaft und der so plötzlichen Geburt, dass das Baby zunächst noch keinen Namen hatte. Sie betont Siljas positive Lebenseinstellung und ihre große Fähigkeit, Menschen in ihrer Besonderheit zu sehen und zu berühren. Herbert spricht unter anderem davon, wie schwierig es war, die Krankheit und ihre Anzeichen von außen richtig zu erkennen und einzuschätzen. Später erfahren wir, dass das für viele Anwesende ganz wichtige Erläuterungen und Erleichterung gebracht hat. Dann singt Siljas Freund Ben, der früher auch ihr Chorleiter war, mit uns allen. Silja hat sich ein einfaches Spiritual gewünscht, das Ben tatsächlich vierstimmig mit uns einübt. Erst unter Tränen und dann immer sicherer singen wir, wieder und wieder. Wash me clean in the cool river. Wash my soul in the pure water. Oh, make me new. Tina und ich lesen dann den Text, den Silja für ihre eigene Trauerfeier geschrieben hat. Sie dankt uns allen, dass wir sie gehen lassen zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch dankbar für ihr Leben sein kann. Und sie drückt ihre Hoffnung aus, dass wir alle in den schweren Zeiten, die jetzt auf uns zukommen, die Hilfe finden, die wir brauchen, und es schaffen, weiterhin das Leben zu genießen. Ich erinnere mich oft an einzelne Zeilen aus dieser Rede. Sie schafft Raum für die schweren, genauso aber auch für schöne Gefühle. Für Schmerz, Leichtigkeit und Genuss. Es ist wunderbar, dass die Tote selbst uns losschickt, das Leben zu feiern. Erstaunlicherweise müssen wir RednerInnen alle gar nicht weinen. Und ich bin froh, dass uns die Bestatterin geraten hat, selbst zu sprechen. Tatsächlich sind die Menschen, die etwas weiter weg waren von Silja, viel eher überwältigt, als die, die bis zum Schluss sehr nah waren. Und auch das kann ich gut verstehen. Für diese Leute ist Silja vor Jahren aus ihrem Leben verschwunden. Die Zusammenarbeit war zu Ende, sie ist nicht mehr zum Chor gekommen und so weiter. Und dann haben sie plötzlich von ihrem Tod erfahren. Das ist natürlich ein Schock. Ich bin froh, dass ich aus einem Impuls heraus zu Anfang erwähnt habe, dass jede und jeder anders trauert und dass dafür Platz ist, egal ob laut oder leise, sichtbar oder nach innen gekehrt. Dann gehen wir alle zum Baum, wo die Urne schon versenkt ist und wir uns einzeln verabschieden können. Tina und ich lesen den Rosenblütentext. Victor hat die Idee, dass wir nochmal singen, sodass auch Luis uns aus der Ferne hören kann. Das machen wir und es stellt sich als genial heraus. Das Lied wiederholt sich immer und immer wieder und alle, die am Grab stehen, werden dadurch getragen. Alle Unsicherheit und alles Zögern rund um diese Situation des individuellen Abschiednehmens fallen weg. Für mich passiert immer noch alles unheimlich schnell. Ich weiß schon jetzt, dass ich demnächst allein wiederkommen und Abschied nehmen muss. Jetzt bin ich aber zufrieden, dass sich alles so gut gestaltet. Irgendwann stehe ich mit meinen Eltern hinter dem Grab und viele der Gäste kommen vorbei und kondolieren uns, zum Teil auf wunderschöne Art. Celias Patentante Christina nimmt mich in den Arm und sagt: Ihr wunderbaren Schwestern, wie ihr das alles gemacht habt. Ich bin so berührt. Ja, das war unser letztes gemeinsames Projekt. Ich weine vor Schmerz und Dankbarkeit. Celias Freundin Florencia erzählt mir, dass sie Celias Gegenwart spürt. She is here and she's happy for everything you did. Ich freue mich sehr über diese Nachricht. Ich selbst bin zu beschäftigt, um in Ruhe zu fühlen, ob Celia für mich hier präsent ist. Karin, eine andere Freundin, sagt, ich singe wie Celia. Mir wird mal wieder klar, dass ich der Mensch sein könnte, der ihr auf diesem Planeten am ähnlichsten ist. Sozusagen die ähnlichste Version, die noch existiert. Auch das lässt mich eine schöne Art Nähe spüren. Eine schwangere Ex-Klientin erzählt den Eltern und mir, dass sie nur wegen der Arbeit mit Celia Kinder hat und dass sie auch das kommende Baby noch ganz stark mit ihr verbindet. Und Luis konstruiert selbst aus seiner Krankheit doch noch Sinn. Celia wollte wieder Zeit mit ihm allein und ich habe alles andere gemacht. So war es das letzte halbe Jahr und so war es auch jetzt noch einmal. Alles passt am Ende. Wir stehen noch im Wald, sprechen mit einzelnen Menschen und fahren dann zu Celias Wohnung, wo wir uns abends wieder treffen. Es wird ein langer, entspannter und schöner Abend. Celias Netz aus Liebe webt sich überall. Ben und Jörn verstehen sich super. Beide lieben Musik und haben sich viel zu erzählen. Tina wird im Sommer Jörns Haus in Amsterdam hüten und beide freuen sich, dass sie so Urlaub machen können. Ben ist mit seinen beiden süßen Hunden bei Christel und Michael eingeladen. Verena, die Ärztin aus dem Haus, die uns viel geholfen hat, kommt am nächsten Morgen vorbei und wir versprechen uns, Kontakt zu halten. Wir schauen das Video an, das Luis von Celia zusammengeschnitten hat und alle trösten sich gegenseitig. Herbert und Christiane bleiben länger, als sie dachten und sind überrascht, dass die Stimmung gar nicht schwer ist. Auf dem Sofa sitzen Menschen zwischen Bens Hunden, die spätestens seit heute Abend zertifizierte Therapiehunde sind. Am Ende bringen Victor und ich meine Freundin Sandra, den letzten Gast, in einem langen Spaziergang nach Hause. Als wir wiederkommen, wird es hell. Ich schlafe in Celias Bett. Das überrascht mich selbst. Es macht aber ruhig in dem Moment und ist der richtige Abschluss für diesen Tag.